Die Nachrichtenlage ist bestimmt von Firmen, Deutsche Bank, Schlecker, Peugeot und ja, aber es gibt ja noch die anderen Dinge. Da gibt es Menschen, da gibt es Verrückte und es gibt auch natürlich auch Tiere. Aber wir reden mal über Firmen und über verrückte Menschen. Verrückt muss ja nichts Schlechtes sein. Ich begrüße recht herzlich zum Espresso-Plausch Sergei Lochthofen. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, das war eine ziemlich harte Einleitung gleich. Also Sie wollen sich mit Verrückten beschäftigen. Ich bin ja mal gespannt, wen Sie als das...
Ja. Was verrückt ist und wer verrückt ist, entscheidet ja immer die Gesellschaft. Was die Norm ist, entscheidet die Gesellschaft. Und was pathologisch, also was krank ist, entscheidet im Grunde auch die Gesellschaft.
Ja, aber die ist natürlich nicht objektiv oftmals. Das sind ja Interessenslagen, die eine Rolle spielen. Denken Sie mal an die 60er, 70er Jahre. Da sind in Russland Leute, die Dissidenten waren, die andere Meinung hatten, in psychiatrische Kliniken gesteckt worden. Und noch viel früher kennen wir das ja von den Nazis. Das heißt also, das ist immer sehr relativ. Und ich würde da schon nicht nur auf die Gesellschaft vertrauen, sondern zum Beispiel auf die Gerichte. Wir sehen in Amerika, da kann man auch was tun.
Naja, aber als Schurken oder Verrückte werden ja derzeit Trump und Erdogan bezeichnet. Und Albrecht Müller sagt, das kommt uns zu Pass in den westlichen Gesellschaften, die angeblich liberale, demokratische und aufgeklärte Gesellschaft im besten Licht erscheinen zu lassen. Also die Methode haltet den Dieb und wir sind die Guten. So einfach ist aber die Welt doch nicht, oder?
Nein, auf keinen Fall. Und wir würden uns ja freuen, wenn wir nicht diese Turbulenzen im Augenblick hätten, weder in der Türkei noch in den Vereinigten Staaten oder in Russland. Es wäre uns viel lieber, es würde vernünftig weitergehen und wir beispielsweise nicht zusätzliche Milliarden plötzlich in die Rüstung stecken wollen oder müssen oder was auch immer. Ich will nur deutlich machen, das sind auch Stimmungslagen, die über uns kommen, wo wir uns oftmals auch gar nicht dem entgegenstellen können, weil Deutschlands Gewicht nun nicht so übermäßig groß ist und die jüngsten Krisen zeigen ja deutlich, wir müssen mit sehr viel Vorsicht an die Dinge rangehen. Es ist nichts mehr so gewiss, wie es vielleicht noch vor 10, 15 Jahren war. Denken Sie allein an die Veränderung im Weißen Haus, wo wir nie wissen, was am nächsten Tag da wirklich passiert.
Mhm. Trotzdem scheint ja das Erpressungspotenzial dieses Diktators Erdogan relativ groß zu sein gegenüber Deutschland und der EU.
Naja, er ist noch kein Diktator, er ist auf dem Weg dorthin. Ob er das schafft, wissen wir nicht. Das macht ja die Nervosität in der Türkei aus, weil es ist nicht so eindeutig, dass er diese Präsidialdiktatur errichten kann. Es kommt noch eine Abstimmung. Ich vermute mal eher, so wie in den letzten Jahren die Negativnachrichten dann letztlich durchgeschlagen haben, es gelingt ihm. Wenn nicht, wird er nicht weniger gefährlich dadurch. Das heißt, ein Mann, der nach der absoluten Macht greift. Und für uns ist es nicht ganz unkompliziert. Wir haben mit der Türkei als Europa viel zu tun. Das ist ein Teil von Europa, das sich dummerweise in eine falsche Richtung entwickelt. Wir haben im Land viele Landsleute von ihm, wo wir auch genau hinschauen können, nicht einfach sagen können, das geht uns das alles an, sondern wir müssen genau hinschauen. Und wir sehen, mit welcher Brutalität Politik dort gerade gemacht wird. Das macht es uns nicht einfacher, vernünftig zu reagieren. Ich glaube, bis jetzt ist das gar nicht mal so schlecht und so erpressbar sind wir nicht. Die Türkei ist nicht nur im politischen Umbruch, sie ist wirtschaftlich in der Krise im Augenblick. Und das ist natürlich eine Geschichte, wo auch Erdogan nicht einfach machen kann, was er will. Wir haben es gesehen im Verhältnis zu Russland, einem anderen Autokraten, Putin. Als das mit dem abgeschossenen Flugzeug passiert ist, hat Putin einfach mal seinen Landsleuten, das ging bei uns nicht so einfach, untersagt, in die Türkei in Urlaub zu fahren. Das waren 10 Milliarden Umsatz, die weg waren. Er hat die türkischen Baufirmen aus dem Land gebeten und den Agrarimport gestoppt. Jede zweite Tomate in Russland, die gegessen wird, stammt aus der Türkei. Und schon kam Erdogan auf den Knien gekrochen nach Moskau und hat sich entschuldigt. Das heißt, wir müssen einfach schauen, erstens nicht provozieren lassen, das ist vollkommen richtig. Zweitens, sage ich mal, sind wir nicht nur erpressbar, wir können auch selbst zurückknurren, wenn es sein muss. Und ich glaube, es ist im Augenblick so, dass wir zu aufgeregt sind. Wieder mal so ein Alarmismus wie bei vielen anderen Themen. Ich erinnere nur daran, vor einigen Jahren, wenn da eine große Kurdenveranstaltung war in Köln, da kamen auch Zehntausende zusammen, dann war das in Nachrichten in der Tagesschau eine kurze Meldung, die haben nur Fahnen geschwungen, da hat man geschaut, ob die PKK da auftritt oder nicht und hat dann so eine Fahne mitgenommen von der PKK, das war alles. Im Augenblick, alles, was in der Türkei passiert ist, wird hochgepusht und alle sind aufgeregt. Frühmorgens um 6 Uhr gehen bei mir die Nachrichten an, der Radiowecker, da geht's da schon los mit Erdogan. Also ich glaube, wenn wir wir zwei Gänge runterschalten, können wir das für viel vernünftiger handeln, die ganze Sache.
Dann versuchen wir das. Wie schätzen Sie den neuesten UNO-Bericht zu Syrien ein?
Ja, der war ernüchternd und entspricht eigentlich dem, was wir hier immer wieder besprochen haben. Ein Bürgerkrieg ist immer sehr grausam. Es werden Kriegsverbrechen auf beiden Seiten verübt. Und diese Einseitigkeit der Berichterstattung, die lange Zeit vorherrschte an dieser Stelle, wird da auch entlarvt. Das heißt, die UNO hat andere Quellen, die sogenannten Rebellen, Freiheitskämpfer und wie sie genannt werden, hat man sich schön geredet. Das sind zum Teil Terroristen, mit denen man sich zusammengetan hat. Auf der einen Seite sagt der Westen, wir bekämpfen den Terror. Auf der anderen Seite tut man sich mit Terroristen zusammen. Es ist gar keine Frage, Assad ist ein schlimmer Despot, er hat viele Menschen umbringen lassen, aber der Bürgerkrieg, der dann angezettelt worden ist mit Hilfe von saudi-arabischem Geld und anderen, der hat zum Tod von Hunderttausenden geführt, also gar keine Relation mehr zu dem, was da vorher passiert ist. Und er hat zu Millionen Flüchtlingen geführt, mit denen wir es auch zu tun haben. Das heißt, die ganze Strategie an dieser Stelle ist nicht aufgegangen. Und wir stehen vor dem Scherbenhaufen. Und interessant ist in diesem Zusammenhang, dass im Augenblick läuft ja eine Offensive in Mosul, also im Irak, gegen eine Millionenstadt. Da sieht man keinen einzigen Schuss, da hört man nicht davon, dass da irgendetwas passiert im Großen und Ganzen. Man sagt nur, diese oder jene Region ist befreit worden. Das heißt, während bei Aleppo fast täglich im Trommelfeuer auf die Menschenrechtsverletzungen, die ja auch stattgefunden haben, zu Recht hingewiesen worden ist, ist da plötzlich nichts mehr der Fall. Ich würde mal sagen, wir müssen aufpassen, dass wir glaubwürdig bleiben.
Wen meinen Sie mit wir?
Der Westen insgesamt. Unsere Berichterstattung an dieser Stelle ist einseitig oftmals und wir müssen sie auch als Journalisten kritischer sehen und natürlich auch die Politik kritischer angehen.
Dann kommen wir mal nach Thüringen. Oder haben Sie etwa wieder Lust, über den peinlichen Donald zu reden?
Naja, so, das ist für uns nicht so nur peinlich, sondern das ist ja auch gefährlich, wenn man sieht, die letzte Entwicklung, dass er Obama vorwirft, dass er ihn abgehört hätte, ohne dass man Beweise vorlegt. Das ist ein Zustand in der Politik, den wir, sage ich mal, so nicht für möglich gehalten haben. Das heißt, also, es ist eine große Abrissbirne da gerade im Gange in Amerika. Und wir werden davon natürlich beeinflusst werden, weil einfach Amerika nach wie vor die wichtigste Wirtschaftsmacht ist, machtpolitisch sowieso die wichtigste Land. Das heißt also, wir sind da sehr stark davon betroffen. Und wenn da jemand mit diesen Methoden vorgeht, wo normalerweise man gesagt hätte, ja, der muss eigentlich, gehört eigentlich abgesetzt jederzeit. Denken Sie doch mal dann nach, der Clinton hatte damals die Schwierigkeiten, weil er mit einer Praktikantin eine kleine Liaison gehabt hat. Da stand dieses ganze Land Kopf und überlegte, ob der Präsident nicht abgesetzt werden sollte. Im Augenblick ist es ganz anders. Da sind ganz andere Dimensionen der Dinge im Gang. Ich glaube, wir müssen das schon mit entsprechendem Ernst angehen und feststellen, dass offensichtlich Donald Trump vieles erlaubt wird, was einem normalen Politiker in dieser Welt nicht gestattet werden würde. Und hier in Deutschland unfassbar wäre. Ja. Also insofern können wir das nicht einfach übergehen.
Was wir auch nicht übergehen können, ist das Thema Opel und Peugeot. Das ist jetzt der Verkauf besiegelt. Damit eine gewisse Sicherheit für die Opel-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder glauben Sie, dass die Marke Opel geschrumpft wird durch Peugeot?
Ja, beides wird höchstwahrscheinlich erstmal passieren. Erstmal hat man eine Perspektive nach vielen Jahren eines Hin und Her. Die Amerikaner haben alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Ich selbst habe das auch nur als Journalist hier ja begleitet, das Thema. Das heißt, unfähiges Management, unfähig in der Vermarktung. Denken Sie doch mal dran, in den 90er Jahren, als die Mauer fiel, da war Opel eine hoch angesehene Marke in Deutschland und auch im Osten. Also man war starker Konkurrent von VW. Das hat sich dann ganz schnell gegeben. Man hat Typen und Arten von Autos rausgebracht, die oftmals eben halt nicht den Geschmack der Zeit getroffen haben. Dass jetzt der zweitgrößte Automobilkonzern entstanden ist dadurch, das ist spannend, für VW vor allem auch, weil natürlich hier ein Konkurrent heranwächst. Die wichtigsten Entscheidungen werden aber jetzt eben halt in Paris getroffen. Das heißt, wenn es Überkapazitäten gibt, wenn es Schwierigkeiten gibt, glaube ich nicht, dass Opel das Gewicht hat, wie es vielleicht so bis jetzt haben konnte. Die Amerikaner haben Fehler gemacht. Wir werden hier natürlich auch sehr viel schneller diejenigen sein, die das Nachsehen haben, wenn es Schwierigkeiten gibt. Das heißt, in Frankreich ist es ganz normal, dass man im nationalen Interesse erstmal im Konzern entscheidet, was bei deutschen Unternehmen oftmals nicht so der Fall ist. Das heißt also, es ist erstmal mittelfristig gut für Eisenach, für Rüsselsheim, dass man eine Perspektive hat. Und sicherlich hat man auch eine Chance, innerhalb dieses neuen Großkonzerns auch sich zu positionieren. Aber wie gesagt, wir sollten uns nicht wundern, wenn in einem Krisenfall wir die Ersten sind, die hier leidtragend sind.
Abschließend noch, der Wert einer Gesellschaft oder auch einer Stadt zum Beispiel lässt sich daran ablesen, wie sie sich Kultur leisten kann, auch Museen geöffnet hält und am schönsten natürlich, wenn Museen auch saniert werden und dann wieder eröffnet werden. Die Weimarer Hörerinnen und Hörer werden uns verzeihen, dass wir mal kurz über die Kunsthalle sprechen. Sie waren bei der Eröffnung und es ist immer eine gute Nachricht, wenn ein Museum wieder aufgemotzt wird.
Na, ich war nicht bei der Eröffnung, aber ich war anschließend am nächsten Tag, weil ich lieber privat solche Dinge mache, weil ich dann Ruhe habe und mir die Dinge ansehen kann. Erstmal die Ausstellung selbst, ein Fotograf, der in den 90er und 2000er Jahren den Exodus in dieser Welt, also die Entwurzelung von Menschen durch Kriege, durch Hunger, durch soziale Missstände fotografiert, ein Brasilianer, eine exzellente Fotoausstellung, gar keine Frage. Was mich natürlich sehr irritiert hat, ist die Art und Weise, wie man den Roten Ochsen, so hieß er ja eigentlich über viele Jahre, also diese Kunsthalle renoviert hat. Abgesehen davon, dass man nicht fertig ist, hat man in eine Renaissance-Fassade eine Blechtür reingehauen. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Also das, was der Denkmalschutz hier in dieser Stadt macht, der Mann, der das abgenommen hat, der muss höchstwahrscheinlich an dem Tag doch etwas zu tief in die Flasche geschaut haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Privatmann das erlaubt bekommen hätte. Zumal es Menschen offensichtlich angeregt haben und gemacht haben, die eigentlich mit Kultur und Kunst zu tun haben. Das heißt, es ist zu Recht eine Diskussion darum entstanden. Die sollte man vielleicht auch ein bisschen härter führen an dieser Stelle, weil einfach dies einer der schönsten Plätze der Stadt ist. Zweitens, das betrifft Weimar schon ein bisschen auch mit, sehe ich mit Interesse, dass die wirklich spannenden Ausstellungen in unserem mitteldeutschen Raum vielleicht in Chemnitz stattfinden, aber nicht in Erfurt. Ich kann mich lange nicht mehr erinnern, dass in Erfurt jemand Schlange gestanden hat, um eine Ausstellung zu sehen. Das heißt, wenn so eine Kunsthalle nach langer Renovierung eröffnet, überlegt man sich ja natürlich doch etwas, womit man ein Geschenk auch der Bevölkerung machen kann. Das ist sicherlich trotz, wie gesagt, der hohen Qualität dieser Fotoausstellung nicht gelungen, weil das ein Nebenthema ist, die Fotografie, auch wenn man sie hier in Erfurt zurecht versucht zu etablieren. Aber das ist nun mal so. Und ich würde sagen, Weimar hat im Prinzip ein ähnliches Problem. Große Häuser, bedeutende Tradition, aber kaum eine Ausstellung, die deutschlandweit von irgendeinem Interesse ist, was natürlich nachdenklich stimmt. Und oftmals haben Sie hier in dieser Landschaft eine Situation, dass Sie eine schöne, nette Ausstellung in Apolda besuchen können, aber Vergleichbares in Weimar oder in Erfurt fehlt. Und das macht mir schon so über viele Jahre Sorgen. Jetzt kommt noch diese Blechtür dazu, dann wundert mich nicht vieles.
Sagt Sergei Lochthof, und wer dazu kommentieren will, kann das tun auf radiofrei.de in der Kommentarzeile des Artikels vom Espresso-Plausch, und ich freue mich auf die Reaktion und auf die möglichen Antworten. Herr Lochthofen, wir hören uns nächste Woche wieder um die gleiche Zeit, kurz nach 9.
Ich hoffe doch.
Und bis dahin einen sehr schönen Tag.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.